Ich möchte heute, fangen wir so an, ich habe das letzte Mal zum Abendmahl ein bisschen was gesagt über das Blut Jesu. So ein paar kleine Punkte. Und das Thema hat mich so bewegt und ich habe gemerkt, wie da viel mehr drin steckt und wie Gott mich ermutigt, es auch hier weiterzugeben. Und darum wollte ich heute predigen über die Kraft des Blutes Jesu. Und als ich angefangen habe, nachzuforschen und mit dem Herrn darüber nachzusinnen, habe ich gemerkt, es wird immer mehr. Also es werden jetzt doch drei Predigten, weil es sind so drei Dinge, die ich gefunden habe. Es gibt wahrscheinlich mehr, aber drei Dinge, über die ich sprechen will, die nur das Blut Jesu tun kann und die es auch tut. Also das Blut Jesu ist kraftvoll, das glauben wir, das erleben wir und es gibt drei Dinge, die es bewirkt. Das erste ist, das Blut Jesu schützt uns, ja, es schützt vor dem Unheil, das wegen der Sünde in dieser Welt ist und über diese Welt kommt. Also im Blut Jesu ist Schutz vor dem Unheil, vor den Folgen dieser Sünde, vor den Folgen der Sünde in dieser Welt. Das zweite, was das Blut Jesu macht, ist, es reinigt uns und vergibt jede Sünde. Das ist auch etwas, was man nirgendwo anders findet, außer im Blut Jesu. Und das Dritte, was es macht, das fand ich auch sehr interessant, das Blut Jesu reinigt unser Gewissen. Eine ganz spezielle Sache, die es macht, die sehr wichtig ist und die mir vorher zwar schon bewusst war, aber wo ich mir dachte, darüber habe ich selbst gar noch nicht so viel gehört, die aber sehr befreiend und sehr heilsam sein kann. Weil unser Gewissen wird da auch wieder hergestellt. Wir sehen es ja auch in der Welt, dass das Gewissen völlig verquer sein kann, dass man denken kann, mit gutem Gewissen das Richtige zu tun und macht das Falsche. Wir sehen schon beim Apostel Paulus, der hat mit gutem Gewissen die Christen verfolgt und gedacht, er macht das Richtige, bis Jesus ihm erschienen ist. Also diese drei Dinge macht das Blut Jesu. Es schützt uns vor Unheil, es reinigt von der Sünde und es reinigt ganz speziell auch unser Gewissen. Und heute soll es gehen um den Schutz vor dem Unheil, um den Schutz, dass das Blut Jesu bewirkt und uns vor Unheil schützt. Und wir sehen diesen Schutz bildhaft schon dargestellt im Bild vom Passahlamm. Ich lese euch einen Vers dazu vor, 2. Mose 12, Vers 13. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Also das Ganze geschah ja im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten, wo Mose im Auftrag Gottes zum Pharao ging und gesagt hat, lass mein Volk ziehen, und der Pharao sich geweigert hat. Und Gott dann anfing, Gericht und Plagen über Ägypten zu bringen, um sein Volk siegreich herauszuführen. Es gab dann 10 Plagen, die sich immer mehr gesteigert haben. Und die letzte Plage war, dass Gott gesagt hat, er schickt einen Engel des Todes, der durch Ägypten hindurchgeht. Oder der Engel des Todes wird dann durch Ägypten hindurchgehen und wird jeden Erstgeborenen schlagen. Also töten in jedem Haus und nicht nur die Erstgeborenen der Menschen, sondern auch vom Vieh. Und er fordert dann die Israeliten auf und sagt, dieses Unheil soll euch nicht treffen, sondern ich will euch schützen. Und dazu sollten sie dann ein Lamm nehmen, ein fehlerloses Lamm, sollten es schlachten und sollten das Tür sollten das Blut auf die Türschwellen streichen. Das war auch was Besonderes, weil wenn man sich das anschaut, bei allen Plagen davor war es ja auch so, dass die Israeliten nicht getroffen wurden, aber sie mussten keine spezielle Vorkehrung machen. Es hat gereicht, dass sie zum Volk Israel gehört haben, aber bei dieser Plage war es so, sie mussten auch was tun. Es hat nicht mehr gereicht, dass sie zum Volk gehören, sondern sie mussten auch was tun. Sie mussten das Blut an die Türpfosten streichen. Und Gott hat eben als letzte Plage diesen Verderber erlaubt, durch Ägypten zu gehen und jeden Erstgeborenen zu schlagen. Manchmal hört man so von Leuten, wieso musste das ganze Volk leiden, wenn der Pharao so stur war? Wo ist da die Gerechtigkeit Gottes geblieben? Aber es war eben damals nicht so, dass nur der Pharao schuldig war, sondern das ganze Volk hat mitgemacht. Wenn ihr denkt, der Pharao hat ja geboten, dass alle männlichen Babys von den Israeliten getötet werden sollten. Am Anfang wollte er es heimlich machen, er hat die zwei hebräischen Hebammen aufgefordert, das zu machen. Die wollten es nicht tun, weil sie Gott gefürchtet haben. Wollten auch dem Pharao nicht sagen, okay, wir widerstehen dir, sondern sie haben sich dann eine Ausrede ausgedacht und haben gesagt, okay, die hebräischen Frauen, die sind so fit, die rufen uns zwar zur Geburt, aber bis wir da sind, haben sie schon alles selber gemacht und das Kind ist schon auf der Erde, wir können ihn nicht mehr vorgaukeln, das Kind wäre tot geboren worden. Das funktioniert nicht. Die sind eben anders als die ägyptischen Frauen, die sind schwach und die schauen dann bei der Geburt nicht so hin und haben keinen klaren Blick mehr, ob das Kind lebt oder nicht. Aber bei den hebräischen geht das nicht. Und dann hat der Pharao tatsächlich, und es steht im Kapitel 1 vom 2. Mose im letzten Vers, da gebot der Pharao seinem ganzen Volk, jeden Sohn, der geboren wird, sollte in den Nil werfen, jede Tochter aber sollte er am Leben lassen. Also der Pharao hat es dann seinem ganzen Volk geboten. Und die Israeliten waren ja versklavt damals, also vielfach haben sie auch dann auch als Sklaven im Haushalt gewohnt von ihren ägyptischen Herren. Und das ganze Volk hat da mitgemacht und wurde mitschuldig. Und deswegen kam dann auch das Strafgericht über das ganze Volk und nicht nur über das Haus des Pharaos. Deswegen starb jeder Erstgeborene und im Volk auch und nicht nur der Erstgeborene des Pharaos. Und Gott wollte nicht, dass dieses Unglück, dass dieser Verderber auch sein Volk angreift. Und deswegen hat er ihnen aufgetragen, streicht das Blut des Passahlammes auf die Türpfosten, damit ihr geschützt seid. Und wenn der Verderber kommt und das Blut sieht, dann geht er vorüber, da kann er nicht durch. Und hier sehen wir schon ein Sinnbild für Jesus. Jesus ist ja unser Passahlamm. Paulus hat das ganz klar gesagt, denn unser Passahlamm, Jesus, ist für uns geschlachtet worden. Also Jesus ist auch ein Bild, oder das Passahlamm ist ein Bild für Jesus, sagen wir so. Jesus ist die Erfüllung dieses Bildes des Passahlammes. Und sein Blut ist unser Schutz. Da ist wirklich ein Schutz in seinem Blut. Gestern in den ganzen Gesprächen auf dieser Geburtstagsfeier hatten wir auch so eine Diskussion mit einer Frau, die so christlich auch aufgewachsen ist. Warum musste es gerade das Blut sein und kann man nicht das Blut irgendwie aus dem ganzen Erlösungsgeschehen heraushalten? Also dass es nicht so blutig ist, dass es nicht so krass ist. Warum musste Jesus überhaupt sterben? Gab es nicht eine andere Möglichkeit? Und warum ist es gerade das Blut, das für die Erlösung wichtig ist? Da werde ich das nächste Mal ausführlicher drüber sprechen, aber nur kurz dieser Hinweis. Unsere Schuld, die uns von Gott trennt, das ist ja nicht nur etwas Äußerliches, etwas Körperliches, es ist etwas, was unsere Seele verdorben hat. Es ist ein geistliches Problem. Und ein geistliches Problem braucht eine geistliche Lösung. Jesus hat ja gesagt, was nützt es dem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele und was wird er geben als Lösegeld für seine Seele? Ein Lösegeld für die Seele. Und dann kommt das hinein, was Gott spricht. Jetzt müssen wir schauen, wo der Vers ist. 3. Mose 17, Vers 11. Gott hat immer wieder gesagt im Alten Testament, die Seele ist im Blut. Also in gewisser Weise ist die Seele enthalten im Blut. Und darum spricht er beim Opfer, denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Also weil die Seele im Blut ist, kann das Blut für die Seele als Sühnung wirken. Und Jesus musste sein Blut geben, sein Leben geben, um unsere Seele zu erlösen. Das war das einzige Opfer, das einzige, was man geben konnte, um die Seele wieder zu retten, die verloren war. Gut, das war jetzt bloß ein kleiner Ausflug. Kommen wir zurück zu Jesus und seinem Blut, das unser Schutz ist. Und wir kennen, also wer länger in christlichen Kreisen ist, der kennt diese Redewendung. Und es ist glücklicherweise oft mehr als eine Redewendung, wo man so sagt, ich stelle mich unter den Schutz des Blutes Jesu. Das ist nämlich nicht nur eine Redenswendung, sondern es ist etwas sehr Kraftvolles, was tatsächlich Macht hat und was tatsächlich wirksam ist. Wovor schützt uns jetzt das Blut? Was ist alles in diesem Schutz beinhaltet? Und das können wir auch wieder in diesem Bild vom Passahlamm und zu dieser Zeit des Auszuges schon erkennen. Es sind ein vierfacher Schutz, der da symbolisch dargestellt wird in diesem Auszugsgeschehen. Einmal werden wir geschützt vor dem Strafgericht, das über die Welt kommt wegen ihrer Sünden. Wir sehen im Alten Testament immer wieder, zum Beispiel bei Sodom und Gomorra, wie Gott, wenn die Sünde überhand nimmt, in einem Volk ein Strafgericht sendet. Seitdem Jesus gekommen ist, sind wir jetzt im Zeitalter der Gnade, wo Gott nicht mehr so schnell Gericht schickt, weil es einen anderen Weg gibt, für Menschen umzukehren. Weil jetzt eine Möglichkeit besteht, dass Menschen innerlich neu werden. Deswegen sollten wir nicht so schnell jedes Unglück als ein Zeichen des Gerichts sehen. Also ich bin da immer nicht so, wie soll ich sagen, ich stimme denen immer nicht zu und ich würde es auch nicht so sagen. Vor ein paar Jahren, wie der Hurricane Katrina über New Orleans kam, haben viele Christen gesagt, okay, das ist ein Zeichen des Gerichtes Gottes, weil in dieser Stadt so viel Sünde geschah und weil das Geschehen dort einfach so schlimm war und die Moral so gesunken war und so viel öffentliche Unmoral war. Ich glaube das nicht. Einerseits wegen Sodom und Gomorra. Ja, 10 Gerechte hätten ausgereicht, um die Stadt zu verschonen. Und in New Orleans gab es mit Sicherheit mehr als 10 Kinder Gottes, die dort gewohnt haben. Zum anderen auch von dem, was Jesus gesagt hat. Ihn hat man nämlich auch gefragt, warum Unglück über Menschen kommt. Und er hat geantwortet, Lukas 13, Vers 4, oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor alle Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Also, dass sie größere Sünder waren als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnten? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Also, er sagt, sie waren nicht größere Sünder als die anderen, aber wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr ebenso umkommen. Also nicht durch einen Turm umkommen, sondern als Sünder umkommen. Und das Tragische für sie war nicht so sehr in erster Linie, dass sie durch den Turm umkamen, sondern dass sie als Sünder umkamen. Ja, und da gibt es einen Unterschied zwischen dem Tod eines Kindes Gottes. Ja, wenn wir sterben, sind wir bei Jesus. Es mag tragisch sein für die Leute, die wir zurücklassen, aber für uns ist es eine Heimkehr. Aber wenn jemand ohne Jesus stirbt, und auch wenn er lebenssatt und im hohen Alter stirbt und einfach einschläft, ist es schlimm, weil er verloren ist. Da ist ein Unterschied. Also Gott bewahrt uns vor den Folgen, die in dieser Welt sind, aufgrund der Sünde. Es gibt nämlich nicht nur das, dass Gott allgemein Strafgerichte geschickt hat, sondern diese ganze Zerstörung, die wir in dieser Welt sehen, ist auch eine Folge des Sündenfalles. Gott hat eine gute Welt damals geschaffen, eine perfekte Welt, wo nicht gefressen und gefressen werden herrschte, eine Welt ohne Naturkatastrophen. Aber als sich der Mensch, als sich Adam abgewandt hat, da kam dieser Tod und dieses geistliche Verderben auch über die ganze Schöpfung. Und seitdem fangen die Tiere an zu fressen, seitdem sind meiner Meinung nach die Bakterien entartet, die vorher alle dafür da waren, dem menschlichen Körper Gutes zu tun, dass sie jetzt auch Zerstörung bringen. Und davor möchte uns Gott auch schützen. Das nächste, was wir sehen können, ist in diesem Geschehen, Gott möchte uns auch vor Seuchen schützen, die umherschleichen und viele Leute umbringen. Ja, wenn man sich das von außen ausschaut, ein Geschehen in einem Volk, wo in jeder Familie ein Kind stirbt, dann würde man erstmal an eine Seuche denken. Und es gibt ja auch so Historiker, die versuchen dann so die biblischen Geschichten, wie soll ich das sagen, ohne Gott zu erklären, also vernünftig zu erklären, wie könnte das passiert sein und wie könnte das sein. Und die sagen dann, okay, das hört sich so an wie eine Seuche, die umherging und die eben, die Erstgeborenen wurden besonders, hat man gesagt, die haben immer das Beste bekommen, während der Rest weniger bekommen hat oder nichts bekommen hat. Deswegen könnte das sein, dass die einfach was Verdorbenes gegessen haben, wo Keime oder Bakterien drinnen waren, die dann sie, weil sie das meiste davon bekommen haben, eben besonders umgebracht hat. Bloß mal so, wie sich das Menschen erklären, aber wir wissen, dass da mehr dahinter steckte, dass das nicht sowas war, sondern etwas Geistliches. Aber wir sind auch vor Seuchen und vor Krankheiten geschützt. Weil da ist auch Heilung im Blut Jesu. Ja, wir wissen das, durch seine Striemen sind wir geheilt. Das Blut, das durch die Auspeitschung, durch die Geißelung Jesu vergossen wurde, da ist Heilung für uns enthalten. Und damit wir auch ganz klar wissen, dass das körperliche Heilung mit beinhaltet, was da geschah, hat der Heilige Geist dafür gesorgt, dass er auch selber diese Stelle in Jesaja auslegt. Weil es wird ja vielfach darüber diskutiert und manche Übersetzungen versuchen das auch so wiederzugeben, dass sie dann statt Krankheit Leiden schreiben, er trug unsere Leiden statt er trug unsere Krankheit, weil sich das die Übersetzer nicht vorstellen können und die Theologen nicht vorstellen können, dass tatsächlich Heilung im Opfer Jesu mit enthalten ist. Und ich finde es so klasse, dass der Heilige Geist das gleich zweimal im Neuen Testament ausgelegt hat. Die eine Stelle lese ich euch vor, Matthäus 8, ab Vers 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu Jesus. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Kranken. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Und der Heilige Geist sagt uns dadurch, okay, die Heilung, die Jesus gewirkt hat für die Kranken, hat ihren Ursprung in dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das gilt für uns bis heute. Wir dürfen wissen, da ist Heilung für uns vorhanden im Blut Jesu. Und das kann uns große Zuversicht geben. Gerade wenn es vielleicht auch erst einmal nicht so ausschaut, aber es kann uns große Zuversicht geben. Das Dritte, wovor das Blut schützt, das ist vor dem Tod. Das sehen wir ganz klar im Geschehen beim Passahlamm damals. Der Verderber ging umher und sie starben alle. Jeder Erstgeborene starb, aber bei den Israeliten eben nicht. Und Das Blut Jesu schützt uns vor dem Tod. Jetzt sagst du, okay, meinst du stirbst nicht? In gewisser Weise sterbe ich nicht. Weil der Tod von uns Kindern Gottes, wir reden vielleicht so vom Tod, aber es ist etwas anderes. Jesus hat etwas sehr Interessantes gesagt, Johannes 8, Vers 51. Da hat er gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Was meint Jesus damit? Die Bibel spricht davon, dass der Tod ein geistliches Wesen ist, das die Seele des Menschen nimmt und aufbewahrt bis zum jüngsten Gericht. Wenn du zu Jesus gehörst, wirst du den Tod nicht sehen. Ja, wenn deine Seele am Ende deines Lebens den Körper verlässt, kommt sie gleich zu Jesus. Da hat dieser Tod nichts mehr zu suchen, der dich irgendwo in so einem Aufbewahrungsort ins Totenreich führt, sondern du bist gleich bei Jesus. Und insofern sind wir wirklich vor dem Tod, auch vor dem ewigen Tod bewahrt. Wir kommen auch nicht mehr in dieses Gericht am Ende der Zeiten. Wir kommen vor den Richterstuhl Christi, wo wir sozusagen für unsere Taten belohnt werden. Aber das möchte ich jetzt heute gar nicht ausführen. Wer das nachlesen will, das ist im Korintherbrief erwähnt. Ich möchte euch das vorlesen, was Paulus über den Tod schrieb. Steht in Philipper 1, Vers 21, da schreibt er, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser, das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und mit euch allen fortleben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich werde in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Also er sagt, ich weiß jetzt nicht so genau, was ich wählen soll, soll ich lieber hier bleiben, damit ihr noch durch meinen Dienst gefördert werdet, oder gehe ich zu Jesus? Und es ist interessant, wie er das schreibt. Er war ja damals in Gefangenschaft und da stand auch die durchaus die Frage im Raum, dass er hingerichtet wurde. Und er beschreibt das so, wenn er sterben würde, er scheidet ab und ist bei Christus. In einem Nu, in einem Augenblick. Im 2. Korinther 5 sagt er es auch nochmal so. Das Sterben ist für einen Christen, wie wenn er ja aus der Hütte, aus die dieser Leib ist, auszieht und bei Jesus einzieht. Im Himmel. Und am Ende kommt dann die Auferstehung, wo wir praktisch wieder einen Leib bekommen, der irgendwie auch aus diesen Materialien, aus dem unser Leib bisher bestand, wieder zusammengefügt wird. Aber wer zu Jesus gehört, der sieht den Tod nicht, sondern er ist gleich, wenn er stirbt, bei Jesus. Und der vierte Schutz, den wir sehen können in dieser Geschichte, ist auch, wir haben Schutz vor Satan und seinen Dämonen. Ja. Es war ein Verderber, der herumging und die Erstgeborenen tötete. Und es ist ein Bild auf den Satan, der herumgeht und sucht, wen er verschlingen kann, wie es Petrus so schön schreibt. Aber das Blut Jesu schützt uns und er kann uns nicht antasten. Er kann uns noch nicht mal antasten. Ja? Im 1. Johannes 5 steht das, 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Also Satan kann uns nicht antasten. Und wir haben sogar Autorität bekommen, sagt Jesus. Wir haben Autorität bekommen, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll uns irgendwie beschädigen. Du hast nicht nur Autorität bekommen, ihnen zu widerstehen, sondern Teil dieser Autorität ist auch, sie dürfen dich nicht beschädigen, sie dürfen dir nicht schaden. Also all das ist in diesem Schutz enthalten. Wir sind geschützt vor den Folgen, vor den Plagen, die in dieser Welt umhergehen als Folge des Sündenfalls. Wir sind geschützt vor Seuchen, wir sind geschützt vor dem Tod, vor dem ewigen Tod. Und wir sind auch geschützt vor Satan und Dämonen durch das Blut. Und lass mich zum Schluss noch kurz darüber reden, wie wende ich das denn an? Weil wir haben das gesehen, da muss auf unserer Seite auch etwas geschehen. Das ist nicht etwas, was automatisch kommt. Wenn dieses Bild irgendwas für uns heute noch bedeutet, was damals beim Passahlamm geschah, dann zeigt uns das, dass es nicht automatisch geschah. Weil wie gesagt, bei allen anderen Plagen waren die Israeliten geschützt, weil sie Israeliten waren, weil sie zu Gott gehörten, aber hier mussten sie etwas tun. Sie mussten aktiv werden und das Blut an die Türschwelle streichen. Wie streiche ich das Blut Jesu an die Türschwelle meines geistlichen Hauses, meines Körpers, meines Leibes? Wie stelle ich mich da bewusst drunter? Und es gibt einen Bibelvers, der da sehr entscheidend ist, und den habe ich schon öfters auch hier vorgelesen, Offenbarung 12, Vers 11. Da steht, und sie haben ihn, also Satan, überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort des ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses. In gewisser Weise, hat es mein Prediger so gesagt, ist unsere Zunge heutzutage der Pinsel, mit dem wir das Blut verstreichen. Also deswegen dieses bewusste Aussprechen, ich stelle mich unter den Schutz des Blutes Jesu, ist kraftvoll. Weil wenn ich das im Glauben ausspreche, ist das so, wie wenn ich damals das Blut an die Türschwellen gestrichen habe. Und wir sehen dieses Prinzip immer wieder, auch gerade, wenn es um Schutz geht. Es gibt, wenn es um den Schutz Gottes geht, eine Bibelpassage, die hier ganz zentral ist und die uns auch immer, ich denke, den meisten von uns einfallen würde, wenn ich fragen würde, wo steht das, dass Gott uns beschützt? Das ist Psalm 91. Ja. Fängt an, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Der sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Und in Vers 9, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt, so begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Steht vorher 1000 Fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Und dann geht's weiter, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Indem du es gesagt hast, wird hier ausgedrückt. Weil meistens ist der zweite Teil eines Verses die Erläuterung für den ersten Teil, die hängen immer zusammen. Und wenn steht im ersten Teil, du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, und im zweiten, du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt, dann hängt das zusammen. Also es ist wichtig, sich auch das zu wagen, das auszusprechen, das zu bekennen. Ich stehe unter dem Schutz von Jesu Blut. Er bewahrt mich, er beschützt mich. Allerdings, es sollte nicht nur etwas Äußerliches sein. Ja? Als Christen ist ja nicht das Äußerliche bei uns entscheidend, also nicht die Worte allein, dass wir sie wie ein Mantra vor uns hertragen, sondern Gott sieht auf unser Herz. Und das Herz ist dabei der entscheidende Part. Gott hat im Alten Testament schon sein Volk kritisiert und hat gesagt, dieses Volk naht sich mir mit dem Mund, ja, aber ihre Herzen sind fern von mir. Wenn wir das aussprechen, ist es wichtig, dass wir auch innerlich überzeugt sind, dass wir Gewissheit haben in unserem Herz. sodass wir es auch im Glauben sprechen, dass es nicht nur eine leere Formel ist. Und manchmal passiert es mir auch, also ich habe das schon öfters erlebt, dass mir solche Dinge auch, die ich schon mal erkannt habe und in denen ich gelebt habe, dann wieder geraubt werden. Dass Dinge passieren und einfach meine Gedanken schweifen ab und nach einiger Zeit vergesse ich das irgendwie so und fange wieder an, so nach dem Motto zu leben, Hilfe, könnte mich das nicht auch treffen? Gerade auch, wenn man viel Nachrichten schaut und all die Unglücke sieht, dass dann solche Gedanken kommen und dann muss ich mich wieder darin vertiefen, dass wieder ich im Herzen innerlich überzeugt bin, mich wieder damit beschäftigen, darüber nachsinnen, mir alles wieder vor Augen führen, mir das richtig innerlich vor Augen halten. Und die Bibel beschreibt das immer wieder, dass Glaube dadurch entsteht, dass wir das Wort, dass wir über das Wort nachsinnen. Und dieses Wort nachsinnen im Hebräischen, das heißt eigentlich murmeln. Ja, ist wirklich dieses Halblaute vor sich hinsprechen. Dieses sich da rein versenken tief und dieses Wort vor sich her sagen, sich selbst zusprechen. All das ist darin enthalten. Man hört es immer wieder mal bei Christen so irgendwie, der Weg ist so weit vom Kopf ins Herz und irgendwie, wie schaffe ich das, dass das, was ich im Kopf weiß, ins Herz rutscht? Die Bibel beschreibt einen anderen Weg, dass es nicht so sehr über den Kopf geht, sondern über den Mund ins Herz. Das ist Römer 10, Vers 8. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Also das Wort ist uns nahe, zuerst in unserem Mund und dann in unserem Herzen. Und das passt genau zu diesem Bild des Nachsinnens, des Murmelns. Ich beschäftige mich mit dem Wort, ich spreche es mir selbst zu. Und auf diese Art und Weise fängt es an, in meinem Herzen immer tiefer Wurzeln zu schlagen und aufzuwachsen. Und dann kann ich es aus einer innerlichen Gewissheit heraus immer wieder über mich aussprechen. Egal wie die Umstände um mich herum ausschauen, weil in meinem Herzen so eine Gewissheit ist. Und dann entwickelt es auch Kraft. Kraft, die ausreichend ist, um uns zu schützen. Kraft, die ausreichend ist, um die Umstände zu verändern. Oder um uns zu bewahren vor dem, was um uns herum passiert. Und ich möchte euch einen Weg noch zeigen und so ein bisschen herausfordern, diese Woche das mal zu machen, so jeden Tag mal darüber nachzusinnen. Und eine einfache Möglichkeit wäre, den Psalm 91 zu nehmen und ihn sich selbst laut vorzulesen, und zwar in der Ich-Form, indem ich ganz bewusst den in der Ich-Form vorlese, indem ich ihn sozusagen auf diese Art und Weise über mir ausspreche und in mich hineinspreche. Also dann lese ich eben nicht, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen, sondern lese ich, ich wohne im Schutz des Höchsten, ich bleibe im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf dich, denn du rettest mich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit deinen Schwingen deckst du mich. Und ich finde Zuflucht unter deinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist deine Treue. Ich fürchte mich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an meiner Seite, 10.000 an meiner Rechten, mich erreicht es nicht. Ich schaue es mit meinen Augen und sehe die Vergeltung an den Gottlosen, denn ich habe gesagt, der Herr ist meine Zuversicht. Ich habe den Höchsten zu meiner Wohnung gesetzt. So begegnet mir kein Unglück und keine Plage naht meinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für mich auf, mich zu bewahren auf all meinen Wegen. Auf den Händen tragen sie mich, damit ich mit meinem Fuß nicht an einen Stein stoße. Auf Löwen und Vipern trete ich, Junglöwen und Schlangen trete ich nieder. Weil ich an Gott hänge, will er mich retten. Er will mich schützen, weil ich seinen Namen kenne. Ich rufe ihn an und er antwortet mir. Er ist bei mir in der Not. Er befreit mich und bringt mich zu Ehren. Er sättigt mich mit langem Leben und lässt mich sein Heil schauen. Kann man zum Beispiel machen, wenn man abends im Bett liegt, vom Schlafen gehen, nochmal kurz sich diesen Psalm zu nehmen und ihn auf diese Art und Weise zu lesen. Damit diese Wahrheiten in meinem Herzen tief Wurzeln schlagen können. Und ich möchte euch echt ermutigen, das wirklich nicht nur einmal zu machen, sondern für ein, zwei Wochen jeden Tag zu machen, damit sich das richtig tief verwurzeln kann. Und dann zu sehen, um dann auch zu sehen, wie das in unserem Herzen Wurzeln schlägt, wie das unsere Sichtweise verändert, wie das auch unser Sprechen verändern kann und wie das unser Erleben dann auch verändert, weil Gott zu seinem Wort steht. Also, das Blut Jesu ist da, um uns zu schützen vor dem Unheil, das durch den Sündenfall in dieser Welt ist. Gut. Das war's für heute. Lass mich noch zum Abschluss beten für uns. Jesus, ich danke dir, dass du unser Passahlamm bist. Und Herr, ich erhebe dich auch und verherrliche dich und danke dir als unser Passahlamm, das für uns geschlachtet ist. Ich danke dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und ich danke dir, dass in deinem Blut unsere Vergebung ist, aber dass in deinem Blut auch unser Schutz ist vor dem Unheil, das in dieser Welt herumschleicht. Und dass dieser Schutz ein realer Schutz ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du mir da immer tiefere Offenbarung drüber gibst und dass du das auch für jeden anderen hier tust, dass du uns die Augen dafür öffnest, was das alles beinhaltet und unseren Glauben daran stärkst und uns tiefer hineinführst in das Ganze. Ich danke dir, Herr, dass wir unter deinem Schutz stehen. Und dass wir dir so wichtig sind, dass du ja, jeden Teil unseres Lebens siehst und dass du an jedem Teil unseres Lebens interessiert bist. Und dass du uns in jedem Bereich unseres Lebens Gutes tun und uns bewahren willst. Und Herr, wir wollen nicht auf anderen Schutz vertrauen, sondern wir vertrauen auf dich allein, auf deinen Schutz, auf deinen Beistand, auf deine Hilfe, Herr. Wir lassen das andere beiseite und wir nehmen deinen Schutz, Herr, weil der wirklich schützt und bewahrt. Und ich danke dir, Herr, für deinen Schutz. Halleluja. Und ich möchte euch segnen in Jesu Namen mit diesem Schutz. Ich segne euch mit dieser tiefen Erfahrung des Geborgenseins in Gott und mit diesem tiefen, mit einer tiefen Erkenntnis über das Blut Jesu und über den Schutz auch, der darinnen ist. Auch über die reinigende Kraft, aber heute auch besonders über diesen Schutz. Und ich segne euch und stelle euch für diese Woche auch unter den Schutz des Blutes Jesu, dass euch kein Unglück nahen darf diese Woche. Dass ihr bewahrt werdet und dass ihr geschützt seid. Und ich segne euch auch mit der ganzen Liebe unseres himmlischen Vaters, mit der Gnade Jesu und mit der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Seid gesegnet in jedem Bereich eures Lebens. Amen.